Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Zu hören auf Radio 1. Zu sehen auf radio1.de. Der Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann.
Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön, wie lieb von euch. Dankeschön. Vielen Dank und schön, dass so viele Leute heute Abend da sind. Wir freuen uns aber riesig, weil mancher könnte ja denken, jetzt geht die Berlinale so langsam zum Ende. Donnerstag, morgen noch mal eine normale Sendung, Samstag schon, Bärenvergabe. Da wird es hier auch austrudeln, nix da. Also wir legen heute noch mal richtig nach. Wir haben Oscar-Preisträger da. Hat man ja auch nicht alle Tage. Und zwar den deutschen Oscar-Preisträger. Volker Schlöndorff hat hier einen Film im Wettbewerb der Berlinale. Andres Feil, einer der bekanntesten deutschen Dokumentarfilmer, auch im Wettbewerb der Berlinale vertreten mit seinem Film über Boys. Und wir haben einen großartigen Gastkritiker heute, nämlich einen der bekanntesten Musiker seiner Generation. 35 Jahre alt ist er, hat ja, oder 36, inzwischen 34, dann wollen wir ihn hier nichtig älter machen. Er hat in Mannheim studiert, an der sehr berühmten Popakademie, und dort lebt er auch in Mannheim, ist für uns ins Kino gegangen heute, hat sich die Wettbewerbsfilme angesehen. Konstantin Gropper, besser bekannt vielleicht als Get Well Soon. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Wie war so für dich die Grunderfahrung? Über die Filme reden wir im Verlauf der Sendung, aber so morgens um 9 einen koreanischen Film mit englischen Untertiteln, in dem übrigens auch sehr, sehr viel geredet wird. Man muss schon sehr munter sein. Wie war es so für dich?
Es war auf jeden Fall mal was Neues. So früh im Kino, aber ist auch nicht schön. So Frühstücksvorstellung.
Ja. Ich hatte mir mein Frühstück auch mitgenommen, musste aber reinschmuggeln. Man darf dann mich eigentlich nicht essen oder trinken. Mache ich so wie so ein Kind, so heimlich wird das dann so unterm Mantel reingeschmuggelt und dann habe ich da gefrühstückt. Wäre das ein Job, wo du dir vorstellen kannst, dass der eine gewisse Ernsthaftigkeit hat? Also Filmkritiker?
Ich finde ja, Kritiker sein ist grundsätzlich was Pathologisches. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Kannst du das ein bisschen ausbauen? Was wäre das Krankheitsbild? Ich gebe dir natürlich völlig recht, aber was wär's so?
Naja, beruflich Sachen kritisieren, ja. Da muss man schon eine ziemliche Hybris haben, finde ich.
Das stimmt, das ist eine Anmaßung. Und diese Anmaßung wirst du heute aber auch vollziehen. Denn das ist genau heute dein Job. Also bereite dich schon mal darauf vor, dass du heute hier deine Meinung zu Filmen sagst.
Zahltag.
Und zwar öffentlich. Freue mich sehr, dass du heute den Job für uns machst. Vielen Dank nochmal. Radio 1 wieder live vor Ort bei dieser Berlinale. Wir grüßen auch ganz herzlich die Hörer und Hörerinnen vom Nordwestradio, die sich zugeschaltet haben. Wir sind zu sehen bei Arte im Livestream und die Berliner Morgenpost, die präsentiert uns auch im Stream. Darüber freuen wir uns sehr. Lohnt sich heute auch wirklich wieder dran zu bleiben. Wir haben tolle Gäste. Die deutschen Filme sind ja jetzt durch. 3 Wettbewerbsfilme sind gelaufen. Nachher kommt Andres Feil noch zu seinem Film über Boys. Und hier ist ein Mann, der natürlich auch schon Filmgeschichte geschrieben hat. Nicht zuletzt mit glänzenden Literaturverfilmungen. Und zu den Klassikern gehört natürlich Homo Faber nach Max Frisch. Und nun nach vielen, vielen Jahren ist der wieder zu diesem Autor zurückgekehrt, der für ihn persönlich auch sehr wichtig ist, mit dem Film Rückkehr nach Montauk. Bitte begrüßen Sie Volker Schlöndorff. Freuen uns sehr, dass er da ist. Hallo Volker.
Danke, guten Abend. Es ist sehr gestatten, dass ich das aufbehalte. Eine Grippe ist im Anzug.
Eine wärmende Mütze auf, sage ich für die, die uns jetzt nicht sehen. Volker, von diesem Projekt hast du mir schon vor Ewigkeiten erzählt. Dazwischen kam, glaube ich, dann noch relativ große Produktion. Also es ist so ein Projekt, das du lange schon pflegst, das aber auch lange brauchte, um zu reifen.
Na ach, das Reifen, das war schon reif, als es mir eingefallen ist. Da hatte ich wirklich so sozusagen schlagartig eine Vorstellung, wie so ein Film aussehen könnte. Nein, es war so schwer zu finanzieren, wie immer. Aber das gehört wohl bei Frisch dazu, denn auch Homo Faber war kein Selbstläufer. Und ich musste unterbrechen und habe dann die Geschichte der Dienerin gedreht. War ja auch sehr schön zu machen. Aber so eine gute Sache, die läuft ja nicht weg. Und man weiß, ich kann dann eines Tages darauf zurückkommen.
Nun ist das ja vielleicht, ich hatte fast den Eindruck, dein persönlichster Film. Jeweils seit vielen Jahren hatte ich das Gefühl, es ist sehr intim, was da verhandelt wird. Und es geht dir auch ganz persönlich sehr nah, was da verhandelt wird. Nicht nur, weil Max Frisch so ein guter Freund war, sondern weil die Geschichte auch was wirklich mit dir zu tun hat.
Naja, um das klarzustellen, wir sprechen hier viel von Max Frisch. Dieser Film hat eigentlich nichts mit Max Frisch zu tun, außer, dass er ihn mir inspiriert hat, weil ein Produzent hat mir vorgeschlagen, Montauk zu verfilmen. Da habe ich gleich gesagt, das brauche ich gar nicht wiederzulesen. Das habe ich schon diskutiert mit Max Frisch, als wir am Homo Faber gearbeitet haben. Und wir waren uns einig, da kann man eigentlich nur einen Dokumentarfilm draus machen, so wie den Boys-Film mit Max Frisch in der Hauptrolle, der übrigens damals schon in Super 8 gedreht hat. Also das gibt es alles. Seinen Ausflug nach Montauk hat er schon selbst gedreht. Und ich habe gesagt, aber oder hab nicht gesagt, nach ein paar Tagen fiel mir ein, ja, aber du könntest doch die Gelegenheit nutzen, hier ist ein reicher Produzent, um zu sagen, ja, ich mache Ihnen ein anderes Montauk, ich mache Ihnen ein heutiges Montauk. ich oder ein Schriftsteller, den ich mir vorstelle, fährt nach New York, wie ich es ja oft gemacht habe, um seinen neuen Film oder sein neues Buch vorzustellen, gibt Interviews, wie wir das hier gerade machen. Als er in die Stadt kommt, wird er plötzlich überwältigt, wie einem das so geht, wenn man an einen Ort zurückkommt, wo man lange nicht gewesen ist, von Erinnerungen. Und ganz speziell von der Erinnerung an eine Frau, und die er verdrängt hat und wo er merkt, das ist doch eigentlich die Frau, mit der ich heute leben müsste, mit der ich 17 Jahre lang hätte leben müssen. Dann, wie der Zufall es so will, sagt ein Freund zu ihm, ja, aber die ist hier, die arbeitet hier, die ist erfolgreiche Anwältin. Und von dem Moment wird er zu einem reinen Tor, zu einem Narren, der nur noch einen Gedanken hat, ich muss die sehen. Und wie ein Stalker geht zu ihm in die Anwaltskanzlei, die lassen ihn natürlich nicht rein. Dann geht er nachts an ihre Wohnung und trinkt da halt betrunken ein und sowas macht Stellan Skarsgård sehr gut.
Das spielt er sehr gut, das kann er sehr gut, ja.
Der hat die Energie für sowas, das nimmt man ihm ab, ja. Und da setzt sie ihn auch wieder raus und dann plötzlich ruft sie und hinterlässt sie eine Nachricht, ich muss am Wochenende nach Montauk fahren, um mir ein Haus anzusehen. Wahr oder erfunden, das weiß man nicht. Jedenfalls, als sie hinkommen, ist das Haus verschlossen und sie müssen übernachten, was nicht vorgesehen war.
Volker, du spoilerst den ganzen Film hier.
Hat sie das alles...
Schlafen Sie miteinander.
Hat sie das alles eingefädelt? Naja, was macht man wohl, wenn man mit Nina Hoss am Wochenende...
Wenn Nina Hoss das auch so sieht, ja. Volker, lass uns noch über diese Frage reden. Natürlich ist das Nina Hoss die andere Frau, aber ist auch eine wunderbare Frau, nämlich Susanne Wolf. Das sind wunderbare, starke, sinnliche, kluge, tolle Frauen. Also im Prinzip erzählt der Film für mich ja eher davon, dass man zwischen zwei Frauen steht und wie Buridans Esel sich nicht entscheiden kann, welchen Heuhaufen nehme ich und am Schluss verhungert. Eigentlich ist es für mich eine ganz tragische Geschichte eines Mannes, der vielleicht immer die falschen Entscheidungen fällt.
Ja, ja, eine sehr schlaue Kritikerin hat gesagt, es ist die Tragödie eines lächerlichen Mannes. Da habe ich gesagt, das bin ich nicht drauf gekommen, Sie haben vollkommen recht, aber der lächerliche Mann bin ich.
Ja, ja, schön. Sind wir jetzt wieder beim Sie?
Ich komme mir gar nicht lächerlich vor, Ihnen vielleicht, aber mir nicht.
Sind wir jetzt wieder beim Sie, Volker? Warum? Wir hatten uns vorhin geeinigt, wir können bei Radio 1 geht das.
Ja, ja, ich duze sowieso, mein ganzes Team duzt mich, Leute, die ich noch nie gesehen habe im Leben und die alle meine Enkel sein können. Ich finde das sehr angenehm. Das ist die neue Welt.
Volker, du hattest mir vorhin angeboten, ich betone das an dieser Stelle nochmal, ich habe es dir nicht aufgedrängt. Ich bleibe nur dabei. Ich könnte auch nicht dein Enkel leider sein. Auf jeden Fall. Aber mal zurück zu dem, das hast du mir einen ganz wichtigen Satz gesagt, das könntest du sein, dieser Stellan Skarsgård. Und was ich wirklich toll finde an seinem Spiel ist, vielleicht insofern würde ich der Kritikerin gar nicht recht geben, er ist nicht lamoyant. Also man könnte die ganze Zeit denken, er spielt jetzt hier so einen lamoyanten, alternden Mann. Das ist er nicht. Er hat bei all dem auch eine gewisse Würde und er weiß, er hat ihm das falsche Leben gelebt. Das ist eine traurige Figur.
Der Larmoyant bin ich, insofern Larmoyant, das heißt ja tränenreich. Ja, und ich heule wie ein Schlosshund im Kino, bei anderen Filmen und manchmal sogar, wenn ich meine eigenen schreibe. Ja. Aber beim Drehen, da heule ich dann nicht mehr, da brülle ich höchstens. Ja.
Aber was ist nun der Punkt, der für dich da so interessant war? An so einem Mann, der, ich sage das nochmal, ja hier offensichtlich das falsche Leben gelebt hat, beziehungsweise der nicht in der Lage ist, sein Leben als das Seinige zu akzeptieren. Das ist ja die nächste Tragik.
Naja, ich versuche das eher leicht zu nehmen, vor allen Dingen hier an so einem Abend. Nein, aber das hat mich schlappe 30 Jahre lang umgetrieben, dass ich da Mist gebaut habe und bin auch mit einem Film darüber immer noch nicht darüber hinweg. Ja. Also ich würde heute sozusagen noch aufbrechen und zu Fuß ihr nachlaufen. Das ist eine Obsession, das ist auch... bei Schriftstellern oder Filmemachern, so wir leben ja zur Hälfte in Träumen, in so einer Art Tagträumen. Wir denken uns ein Drehbuch aus, wir denken uns eine Geschichte aus. Ah, das könnte man ja ändern, könnte man eine andere Fassung schreiben. Naja, aber vom Leben kann man eben leider keine andere Fassung schreiben, sondern die, die man gerade lebt, das ist immer die endgültige.
Genau das, was ich meinte. Bei Max Frisch war es vielleicht die Trauer um Ingeborg Bachmann. Vielleicht war das damals auch bei der Erzählung gewissermaßen die Folie auch, also diese große Autorin. Wollen wir da mit dem Namen jetzt auch weitermachen oder soll es so in der Schwebe bleiben?
Nein, ich lasse das gerne. Ich sage, es ist ausgelöst von etwas Selbsterlebtem, über das ich natürlich seit 30 Jahren hinweg bin. Ich habe eine 25-jährige Tochter, die es nicht gäbe und die ich heiße und innig liebe und die ganz wunderbar ist. Also man will ja gar nicht das Leben ändern, man stellt sich nur vor... Ja. es hätte ja auch alles anders sein können. Das ist eigentlich eine ungesunde Haltung, weil es kann auch zur Bitternis führen. Aber ich glaube, ich versuche mich da zu spalten. Ein heiterer Teil von mir betrachtet diese Tragödie.
Also übrigens ist auch der Film gespalten in zwei Teile. Der erste Teil ist so wuselig, New York und diese Interviews. Er sagt übrigens auch immer dasselbe in jedem Interview. Wenn man einmal eine gute Antwort hat, finde ich auch in Ordnung. Man fragt auch immer dasselbe. Und dann sind sie aber eben am Meer und dann wird es fast wie so ein Antonioni-Film. Also diese beiden wunderbaren Schauspieler, wir sehen ihnen zu, wie sie laufen, wie sie sich bewegen im Raum.
Ich jetzt umarmen.
Aber ist so, ne?
Nein, ich habe das noch nie gesagt, aber das war genau mein Vorbild, ist die Eklipse von Antonioni. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, den ich immer noch nicht begreife. Das habe ich mir tausendmal angesehen und immer, was ist da eigentlich mit Monica Vitti und Mastroianni? Ja, aber das zeigt schon, wenn ich davon heute Filmstudenten in Babelsberg erzähle, die wissen gar nicht, von wann ich rede, Anton wer? Und die Eklipse ist überhaupt kaum aufzutreiben auf DVD. Das sind halt die Filme, mit denen wir aufgewachsen sind und die mich geprägt haben und und dann auf einmal, ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich mich so verhalten im Leben, weil ich so geprägt war von einem Film, den ich gesehen habe, viel zu früh.
Man weiß es wirklich nicht.
Das ist, warum man diese Leidenschaft für Film hat und überhaupt nicht mehr trennen kann zwischen Film und Leben. Und dann irgendeine gute Freundin mir sagt, das ist ja kein Wunder, dass im Grunde du es mit keiner Frau wirklich lange aushält, weil du bist ja sowieso mit Kino verheiratet.
Gut, das ist die Figur jetzt nicht, die ist ja Schriftsteller, aber es gefällt ein ganz wichtiger Satz und das würde ich am Schluss auch gerne nochmal mit dir diskutieren, nämlich er sagt so sinngemäß, es gibt im Leben immer eine Sache, die man bereut, weil man sie getan hat und es gibt eine Sache, die man bereut, weil man sie nicht getan hat. Das ist ja eigentlich auch der Schlüsselsatz des gesamten Films. Nochmal die Frage eben, was ist es vielleicht auch und warum sind wir nicht in der Lage, einfach zu sagen, ich kann eben nur ein Leben leben. Ich glaube, das ist ja die große Tragik unserer Vorstellung.
Ja, aber da hat schon, ich habe mal meinen ersten Film vor vielen Jahren, waren die Verwirrung des Zöglings Törleß nach Robert Musil, der aber bekannter ist durch seinen Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Damit meint er, das ist ein Mann, der hat so viele Eigenschaften, dass er alles Mögliche machen könnte, also, aber er hat nicht eine ausgeprägte. Und so ist mir das auch vorgekommen. Ich habe wirklich, also Gott sei Dank, nicht eine Identität, sondern ganz viele, multiple in Frankreich aufgewachsen, dann bin ich ein anderer und mit einer Frau ist mal einer, wie eben der Stellan Skarsgård im Film auch, mit der Susanne Wolf ist er einer, mit der Nina Wolf ist er irgendwie ein ganz anderer. Und wenn er mit der Publizistin, der wunderbaren kleinen Izzy Laborde ist, der Afroamerikanerin, ist er wieder ein anderer. Und es ist doch eigentlich wunderbar, dass man nicht nur einer sein muss, sondern viele sein kann. So empfinde ich es, ich leide nicht darunter.
Das beruhigt mich als Abrundung dieses Gesprächs wirklich sehr. Du bist extra grippekrank hergekommen, war schon in Potsdam, jetzt wieder hergefahren. Dreharbeiten gehen schon wieder nächste Woche los für das nächste Projekt. Jetzt aber erstmal haben wir hier im Wettbewerb der Berlinale mit einer überragenden Nina Hoss, die ja vielleicht auch wieder Chancen hat. Sie hatte durchaus eben Erfahrungen im Entgegennehmen von Preisen. Rückkehr nach Montauk, der neue Film von Volker Schlöndorff. Ganz herzlichen Dank, Volker. Vielen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank an Knut Elzermann. Der bringt einen so wunderbar zum Sprechen, wo man nicht das Gefühl hat, alles ist so wichtig und man nimmt sich so ernst. Danke.
Bei uns zu Gast ist jetzt der zweite deutsche Vertreter in diesem Wettbewerb und zwar mit einem Dokumentarfilm. Sie wissen, das ist zwar jetzt nicht die Regel, aber es ist auch nicht so ungewöhnlich inzwischen. Wir hatten im letzten Jahr ja sogar einen Goldenen Bären für den besten Dokumentarfilm aus Italien. Und er war auch schon mal vertreten im Wettbewerb der Berlinale, dann allerdings wiederum im Spielfilm. Selbst ist er aber doch, ich denke mir, berühmt geworden als einer der besten deutschen Dokumentarfilmer. Denken Sie an Werke wie zum Beispiel Die Überlebenden oder Black Box BRD. Jetzt also zurückgekehrt in den Wettbewerb mit einem Dokumentarfilm über den wohl wirkungsmächtigsten deutschen bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts. Der Film heißt schlicht und einfach Boys und jeder hat sofort irgendwie auch ein Bild vor sich. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist, der Regisseur Anders Feil. Hallo, willkommen.
Hallo Knut.
Jahrelange Arbeit war das und dann nachher eine geschmeidige und sehr reiche, durchdachte Montage. Also es ist eine große Arbeit, die du da gegangen bist, ein langer Weg. Warum hast du das überhaupt übernommen? War das für dich immer schon so ein Held? Hattest du vielleicht so ein Poster von ihm über dem Bett? Es war ja auch wie auch ein Posterboy im gewissen Sinne der deutschen Kunst.
Ja, also über dem Bett nicht, aber im Kopf und in den Händen sozusagen. Als Jugendlicher war er so der Stuttgarter Vorstadtheld für mich. Er war jemand, der provoziert hat dort. Also wir haben Kunstunterricht bei uns, Aquarelle und dann möglichst noch durchs Waschbecken ziehen, dass die Farben bloß nicht zu grell werden. Und da war jemand, der jetzt mit Fettfilz argumentiert, war erstmal spannend, provozierend. Gerade weil er in Stuttgart natürlich sofort entsorgt worden wäre. Also die Fettecke wäre sofort ein Opfer der Kehrwoche geworden. Ja. Und gerade deshalb war er für uns natürlich Vorbild, Ikone. Wir haben wenig verstanden von ihm wahrscheinlich, aber erstmal, er hat provoziert und provozieren hieß ja immer was hervorrufen. Und das war genau auf unserer Linie.
Aber dass du jetzt nach so vielen Jahren dann auch wieder zu ihm zurückkehrst, in einer übrigens politisch ja völlig anderen Zeit, das waren andere Zeiten, als er sich sehr engagiert hat als Politiker, muss ja auch dann doch nochmal einen Grund gehabt, dann gab es da einen Auslöser.
Ja, es ist eine Art von Wiederentdeckung. Also ich habe zwischendrin habe ich auch viele Fragezeichen gehabt. Ich habe nur gesehen, wie die Kunstmarktpreise steigen und in den Museen eben das abgelegte Werkzeug dieser Werke dann zu sehen ist. Und erst durch eine Ausstellung hier im Hamburger Bahnhof, das war so, plötzlich wusste ich, so wie so ein elektrischer Schlag, der kommt. Und zwar deshalb gar nicht wegen der Werke vor allem, sondern es waren so kleine Monitore, so wie hier, da lief dann eben Beuys, aber mit sehr spannenden Gesprächen, Interviews, wo er was zu Demokratieverständnis sagte. Er sprach über Geldströme. Er sagte, die fließen da um den Erdball rum, die beschleunigen sich immer mehr. Die kommen nicht da an, wo sie vielleicht gebraucht werden, sondern die kommen da an, wo sie den meisten Ertrag bringen. Das führt zu Blasenführungen. Früher oder später explodieren diese Blasen. Und wer haftet eigentlich? Wo ist Verantwortung? Ja, damit sind wir beim Gestaltungsbegriff und beim Demokratiebegriff. Und das war ein Jahr nach der Finanzkrise. Und dann habe ich angefangen, mich da im Hamburger Bahnhof einzuschließen, habe immer mehr Material angeguckt. Unterm Dach war da so eine Mediathek mit, ich weiß nicht, 300 Stunden so. Ja, und bin immer tiefer eingestiegen und plötzlich war mir klar, du musst diesen Film machen.
Man kann ja auch jetzt Werke sehen. Ich habe es vor kurzem nochmal gemacht, also von Beuys. Da sind natürlich wichtige Arbeiten von ihm auch zu sehen. Und dann dachte ich mir beim Ansehen deines Films, wie merkwürdig das ist. In deinem Film begreift man erst, dass die Anwesenheit des Künstlers eben auch Teil des Kunstwerkes ist. Also das erzählt dein Film eben mit und ich glaube, das ist typisch für ihn. Der ist eben Teil dieses Kunstwerks und wenn man die Werke so allein sieht, jetzt nach deinem Film, finde ich sie fast ein bisschen vereinsamt.
Ja, sie sind nicht nur vereinsamt, sondern die Ideenräume dahinter fehlen. Ich glaube, das ist auch eine Art, wie die Kunstwelt mit den Ideenräumen umgeht. Die interessiert sich ja nicht dafür. Also das war ja für mich auch immer das große Fragezeichen. Kunstwelt heißt ja, die beziehen sich meistens nur untereinander auf sich selbst. Es geht dann mehr darum, wie wird ein Kunstwerk gehandelt. Ein Gerhard Richter jetzt mit 20 Millionen, mit 30 Millionen, mit 50 Millionen. Und Beuys war ja jemand, der diese Museumswende aufbrechen wollte, der gesagt hat, wenn die Kunst nicht nach draußen geht und die wesentlichen Fragen zu dem stellt, was draußen passiert, ist sie vollkommen überflüssig, dann brauchen wir sie nicht. Im Film gibt es so eine Szene, da sagt er, werfen wir doch meine Werke zum Fenster raus. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Schlüsselsatz. Das ist, die Werke alleine sind nichts ohne die Räume dahinter und umgekehrt genauso. Ich glaube, dass man beides zusammendenken muss.
Das kann der Film durchaus leisten natürlich, indem man diese Verschränkungen dann auch anbietet und zeigt. Was für mich tatsächlich neu war, weil so intensiv habe ich mich mit ihm jetzt auch nicht beschäftigt. Er war präsent, er war enorm präsent, ist die Vorgeschichte gewissermaßen. Also nochmal zu begreifen, er kommt aus einer ganz anderen Zeit. Er kommt nicht aus den 70ern oder den 60ern, er kommt aus der Nazi-Zeit. Er war tatsächlich Flieger. Und findest du das übrigens auch glaubwürdig, wenn er dann immer wieder erklärt, das sagt er sogar im Film, diese Erlebnisse, Absturz, hat ihm wirklich dazu geführt, dass er zu bestimmten Materialien griff, Filz, Fett, das waren die wärmen, die schützenden Materialien nach dem Absturz? Oder ist das nicht auch Teil einer Legendenbildung, die sein Werk ja durchaus begleitet?
Ja, also er hat seine Biografie ja immer wieder in dem Sinne auch neu erfunden. Und im Film sind auch zwei Varianten drin. Das ist einmal sagt er, ich bin abgestürzt und dann bin ich aufgewacht in einem deutschen Lazarett auf der Krim. Und alle Bilder, die ich davor gehabt habe, sind eben in meinem Kopf entstanden. Und dann gibt es eine zweite Version, wo er diese Geschichte erzählt, als wenn sie tatsächlich real ist. Und für mich war das faszinierend, dass eben ein Künstler natürlich die eigene Geschichte zum Material macht. Und in dem Sinne ist natürlich, könnte man jetzt mit dem Millimeterpapier kommen und sagen, da lügt er möglicherweise und das kann eigentlich nicht so gewesen sein und das ist wahrscheinlich ganz anders gewesen. Aber ich finde, da fängt es für mich an, eher kleinteilig zu werden. Entscheidend ist, was macht er damit? Und ob das jetzt Fantasie ist oder Realität, ist nicht entscheidend, sondern er macht daraus Kunst. Ja, er macht ein Kunstwerk, das heißt, zeige deine Wunde. Das sieht man zwei Bahren, wahrscheinlich Leichenbahren, nebeneinander in einem großen weißen Keller. Und das ist einfach ein fantastisches Werk. Und das steht dafür. Und alles andere ist dann ja halt so Pfennigfuchserei. Ja.
Die man aber natürlich auch sehr gern betreibt. Gerade die Kunstwissenschaftler machen das.
Ich glaube, das ist was sehr Deutsches. Ja, ich glaube, dass wir immer ein Problem haben, wenn Leute groß werden, dann müssen wir sie kleinhauen. Ja, das hat der Kai Diekmann mal gesagt, in dem Fall bezogen auf die Bild-Zeitung. Wer mit uns hochfährt, fährt auch wieder runter. Den machen wir kaputt. Früher oder später machen wir den kaputt.
Jetzt ist dein Film ja doch erarbeitet worden mit einer sehr besonderen Methode. Also kein Kommentar. Gut, das ist, glaube ich, gängig inzwischen. Aber dass du wirklich nur wenige sprechende Köpfe einsetzt, Zeitzeugen, Klaus Steeck ist zum Beispiel dabei. Es sind wirklich vielleicht nur eine Handvoller Leute, die da überhaupt reden und die auch nur sehr selten. Also warum diese Zurücknahme sozusagen des Zeitzeugen?
Also wir haben natürlich sehr viel mehr gedreht erstmal und haben eben dann feststellen müssen, dass wir in der Sackgasse sind, dass wir in so einem klassischen biografischen Biopic mit Zeitzeugen, die dann schöne Anekdoten erzählen, zum Teil auch durchaus witzig und originell, aber Beuys selbst im Material war immer stärker, war oder fast immer interessanter. Das betraf übrigens auch die Kunstwerke. Wir haben mit viel technischem Aufwand dann Kranfahrten über die Werke und was alles möglich ist, um sie dann visuell stark aufzunehmen. Es ist alles in die Tonne gewandert. Ja, ich meine, der Produzent ist jetzt nicht hier, er hört es hoffentlich nicht, auch nicht, aber es war einfach sehr, sehr viel Drehzeit, was wir da eben dann mehr oder weniger nicht genützt haben. Und es war dann eigentlich schon zu spät. Ja, also wir haben den Film anders konzipiert und haben mittendrin dann, muss ich auch sagen, durch Unterstützung auch des Produzenten, er hat uns dann gelassen. Und er hat sogar das eingefordert, dass wir dann konsequent den anderen Weg gehen und sagen, wir springen in der Chronologie. Es ist keine Erzählung von der Wiege bis zur Bahre, sondern im Prinzip das Wesen des Hasen. Wir schlagen Haken.
Ja. Den Produzenten können wir auch mal nennen, wenn jemand so großzügig
ja,
ist.
Ja, wenn jemand so großzügig ist. Also Thomas, ja. Du hast gehört, großzügig.
Thomas Kufus.
Wir danken.
Ja. Der viele deiner Filme natürlich auch produziert hat. Was natürlich bei dieser Methode sozusagen nicht im Mittelpunkt steht, vielleicht sogar sehr an den Rand rückt, dann ist so das Privatleben. Also da wuseln auch mal so wie Kinderrunden. Es gibt auch eine Frau. Aber das ist sozusagen kein Thema deines Films, zu erzählen, wie war er so privat, als Mensch gewissermaßen, als Familienmensch.
Ja, das haben viele im Prozess schon gefragt. Es ist doch wichtig zu wissen, mehr zu wissen. Home Story. Ja, es war so, dass Eva Beuys, die Witwe, und auch die Kinder nicht bereit waren, vor die Kamera zu treten. Und dann wollte ich nicht, dass Dritte sich jetzt äußern und sagen, ja, guckt mal her, da wissen wir das und das Detail jetzt von der Ehe oder wie auch immer. Ich fand das unwesentlich. Ja, es ist ja, im klassischen Biopic wird ja gerade daraus argumentiert, wir sind ganz nah dran und wir können sagen, durch die Tür des Wohn- und Schlafzimmers haben wir geblickt und wissen genau, was da passiert ist. Ich finde, um Beuys zu begreifen, muss man bei ihm nah ran, das heißt bei seinen Verletzungen, bei seinen Verwundungen im wörtlichen übertragenen Sinne und was er daraus gemacht hat, da wird es interessant. Also da fängt der Mensch Beuys an, für mich interessant zu werden. Aber jetzt keine Home Story. Bitte nicht.
Bitte nicht. So entstand also jedenfalls ein sehr anregender Film. Im gewissen Sinne wieder ein Heimatfilm, wie viele deine Filme auf vertrackte Weise was zu tun haben, mit unmittelbarer Heimat, mit Umgebung, mit Zeitgeist eben auch. Und vor allem ein ganz wunderbares Klangkonzept. Übrigens, Konstantin, sage ich gerade für dich nachher. Unser Gastkritiker ist ja Musiker, Get Well Soon. Also, das ist ein wunderschöner Soundtrack, Musik, aber auch Geräusch. Das ist alles also wirklich ein Gesamtkunstwerk geworden. Beuys hier im Wettbewerb der Berlinale und dann irgendwann natürlich auch im Kino?
Wir kommen im Kino ab Juni.
Dann ist der Film also auch für jeden zu besichtigen von Anders Feil. Herzlichen Dank dir.
Gerne.
Und wir bewegen uns weiter. Hier im Wettbewerb der Berlinale hatten ja gerade schon mal eine Ausnahme, nämlich einen Dokumentarfilm. Es gibt eine weitere Ausnahme, auch ganz, ganz selten. Ich glaube, das ist wirklich schon viele Jahre her. Prinzessin Mononoke, kann ich mich erinnern, dieses Meisterwerk der Animation, lief im Wettbewerb der Berlinale, wurde auch ausgezeichnet. Jetzt haben wir wiederum ein Meisterwerk, allerdings diesmal nicht aus Japan, sondern aus China, im Wettbewerb, einen animierten Film, ein sehr packendes Werk, ein richtiger Thriller, und es ist wirklich was los. Also da fließt das Blut, da gibt's Leichen, da gibt's Verwicklung, da wird geschossen, da wird gemordet, da wird geliebt. Es ist alles in diesem Film los und der ist gar nicht mal so lang, so 70 Minuten, heißt Have a Nice Day, das ist jedenfalls der englische Titel, ein Film aus China von Liu Jian. Hi, welcome, hallo.
Hi.
Und ich freue mich sehr, dass Axel Kassing für uns übersetzen wird. Sag mal mit dem Originaltitel.
Hao Diele.
Genau, viel kürzer als unsere eigentlich. Ne? Also hab einen schönen Tag. So schön ist der Tag nicht. Und das hat auch einen Grund. In diesem Film geht es nämlich eigentlich eine ganz klassische Konstruktion. Es geht um so ein Gadget. Es geht um irgendwas, was man haben will. Das ist in dem Fall eine Tasche mit 1 Million Yen. Ist das eigentlich viel? Was wäre es umgerechnet etwa so?
Also
er weiß es nicht genau. Es sind ungefähr 150.000 Euro, schon eine Menge.
Das ist schon eine Menge und ich finde es wieder toll, Axel, nicht, dass du so wunderbar Chinesisch kannst, sondern dass du auch nur das verbessert hast. Ich habe mich Gadget gesagt, war eigentlich nicht das richtige Wort, du hast MacGuffin gesagt, das habe ich mich verstanden. Das ist eigentlich das richtige Wort. Das ist etwas, was man sucht in so einem Hitchcock-Film, wo es eigentlich im Prinzip erstmal egal ist, was es ist. Und diese Tasche wechselt also ständig den Besitzer. Es gibt die Gangster, die wollen die haben und dann kommt die aber immer in die Hand von anderen Leuten, die natürlich alle was damit verbinden. Das ist eigentlich ein Thriller, aber es ist auch ein Märchenmotiv. Also ich dachte sowas, Hans im Glück, gibt es in Deutschland zum Beispiel, diesen Goldbatzen, der immer den Besitzer wechselt. Wie war es bei dir? Was war da vielleicht auch so die Grundlage, auf so eine Geschichte zu kommen, dass das Geld, der Geldbeutel, immer wieder den Besitzer wechselt und damit auch das Schicksal der Besitzenden?
Ja,
weil das eigentlich war das wirklich so in diesem Titel, da geht's wirklich einfach um eine Tasche Geld.
对，然后这包钱，他是被不停的人带到不停的地方，然后牵出更多的人再一起来找他，这样。
Genau, und dann wird er wirklich so, wie du gesagt hast, von allen begehrt und alle wollen das wechseln.
Ne? Mhm.
Und alles geht immer darum.
Und es wird immer brutaler, muss man auch sagen. Also man merkt schon, die Menschen, das ist für mich dann auch vielleicht auch ein Sittenbild des heutigen Chinas, die sind verrückt nach dem Geld, sie wollen, das wäre bei uns wahrscheinlich auch nicht anders bei so einer Summe, sie wollen unbedingt daran und sie gehen eben buchstäblich über Leichen. Also ist es für dich auch bei aller Verrücktheit und Fantasie des Films so ein Gesellschaftsporträt?
因为我看到的是他们人家越来越用眼暴力用力量就是抢走这些东西，所以是不是也代表中国社会的这种物质化的，大家说要有东西，然后越来越厉害，是不是这样的一种概念在中间？对，首先钱对大家很重要。 Geld ist wichtig für alle erstmal.
对，所以但是的确是这样，就是在现在的中国，因为就是变化特别快嘛，然后。
Und eben die Gesellschaft entwickelt sich in China sehr schnell, es sind rasante Veränderungen und Geld ist die Grundlage für alles und die Leute streben danach und sind bereit, immer zunehmend mehr oder sich anzustrengen, um an Geld zu kommen, auf irgendeinem Wege.
Genau das erzählt der Film. Neben dieser Thriller-Handlung ist es eben das, was du gerade beschreibst. Es ist auch so ein schöner Widerspruch. Es sieht aus wie so ein ja, Thriller der Coen-Brüder vielleicht. Also er hat auch diese Heftigkeit. Aber andererseits, auf den Geldschein ist eben Mao, den wir da sehen. Und du spielst auch mit anderen Widersprüchen. Also mit dieser Fantastik, dieser Mordszene. Aber die Details im Internetcafé, die sind ganz hyperrealistisch. Ist das auch so dein Zeichenstil?
因为这个也是你一个方面就是像康雄的那个美国导演的这样的一种很有趣的一个故事，但是在那个支票上还有毛主席的那个小虾，还有很多其他的一些象征的什么这样的东西，你是不是也玩这些游戏，有些主导，然后要人要提醒人家一些东西呢？对，实际上就是。
就是我是特别喜欢就黑色幽默和荒诞的这样的一种类型表达。
Ja, ich bin ein großer Anhänger des schwarzen Humors und mag solche Szenen und Hinweise.
对，而且应该说现在在中国，很多就是超现实，我们生活是很超现实的，就是你能。 Und
es gibt sowas, was wir nennen, so die Hyperrealität, das ist die Realität oder transzendente Dinge, wo was passiert, was man sich gar nicht vorstellen kann. Um bestimmte Dinge zu erreichen, passieren Dinge, wo man denkt, das gibt's doch eigentlich gar nicht und ist trotzdem eigentlich realer als die Wirklichkeit. Und also irgendwie so Illusion und Realität, das verschwimmt alles so. Man weiß gar nicht mehr, wo befindet man sich gerade im Spiel.
Und ich muss dazu sagen, also, dass Liu Zhen einer der ganz großen Animationskünstler in China ist. Er gehört da zu den absoluten Stars. Es ist alles mit der Hand gezeichnet. Er ist vor allem Landschaftsmaler. Damit fing seine Laufbahn überhaupt an. Auch das sieht man in dem Film, diese fantastische Wasserszene, wenn die Kamera über dieses bewegte Meer fährt. Das sieht einfach traumhaft aus. Warum machst du dir die Mühe, tatsächlich mit der Hand das zu zeichnen? Im Computer geht's ja heute dann doch sehr viel schneller.
Weil ich bin Maler und da liegt es mir nahe, das mit der Hand zu machen. Und ich war ja Maler und dann dachte ich mir, verdammt, wie mache ich jetzt einen Film? Und da habe ich gedacht, ich male den einfach, ich zeichne den, dann geht das doch.
Und damit ist man vielleicht auch doch näher an den Figuren dran. Die Figuren haben, sag ich, ein eigenes Leben und eine eigene Kraft.
Ja,
genau so ist es. Natürlich, Schauspieler kann man nicht wirklich hundertprozentig kontrollieren, aber meine Figuren, wenn ich die zeichne, die gehören alle mir, die kann ich genau, die machen, was ich sage und was ich ihnen vorgebe.
Und die sind natürlich auch keine Versicherungsfälle. Man kann die verletzen, verwunden, da reinstechen, das ist alles egal, da passiert ja dann nichts.
Ja, genau, ich bin der Einzige, der bestimmt, du erwischt es so und dich erwischt es so und niemand kann mich daran hindern.
Also ein ganz außergewöhnliches Werk hier im Wettbewerb der Berlinale, wir haben es gehört, ein Fantasy-Abenteuer, ein blutiger Thriller, auch ein Sittenbild des heutigen Chinas und zugleich eben in einer ganz enormen formalen Brillanz entwickelt worden, gezeichnet worden und zwar per Hand von Liu Zhen, der Film Have a Nice Day hier im Wettbewerb der Berlinale. Bedanke mich natürlich bei Liu und bei unserem wunderbaren Übersetzer Axel Kassing. Herzlichen Dank und viel Erfolg für den Film. Dankeschön. Unser Gastkritiker hat jetzt hier lange ganz geduldig gesessen, zugehört, weil natürlich die Leute kommen, die wollen auch schnell wieder weg zu ihren Partys, zu Interviews, nur nicht mehr um die Zeit, aber einfach mal ausspannen, haben wir einen langen Tag hinter sich. Deshalb nochmal einen ganz herzlichen Applaus bitte für Getwell Zu und für Konstantin Gropper, der heute unser Gastkritiker ist. Toller Musiker. Und dann ganz so weit im Geschäft. Und es gibt ja auch so, Konstantin, durchaus so Schnittmengen, was Filme betrifft. Erstmal könnte man deine groß gebauten, arrangierten Songs durchaus auch als filmisch bezeichnen. Und manchmal hat man sogar Filmbilder im Kopf, wenn man die hört. Hast du die auch, wenn du das komponierst?
Ja, absolut. Also Film ist sicherlich meine Hauptinspirationsquelle. Und das ist schon so gedacht, dass ich erstmal die Filme nehme und mich inspirieren lasse und dann mit der Musik auch wieder quasi neue vielleicht entwerfe damit. Ja.
Hast du da bestimmte Vorbilder, bestimmte Filme, die dir besonders wichtig sind? So wie wir gerade gehört haben, Herr Schlöndorfer ganz offensichtlich bei Antonioni richtig weich wird.
Ja, also ich suche immer nach was Besonderem und immer nach neuen Sachen, aber klar habe ich irgendwie so, ich bin großer Hitchcock-Fan zum Beispiel, das ist sicherlich so einer meiner großen Helden. Ja.
Wo die Musik natürlich wirklich dazugehört, man kann sich die Filme nicht ohne Psycho oder so, nicht ohne Musik vorstellen. Du hast auch selber schon gearbeitet für Film Wenders zum Beispiel damals, ne? Palermo Shooting, der Song war glaube ich wirklich geschrieben, ne?
Genau, da habe ich zwei Songs dafür geschrieben, ja. Genau.
Wie war die Zusammenarbeit mit Wim Wenders, der, wie ich finde, ein großer Meister darin ist, Musik und Bild zu verbinden? Er liebt natürlich auch Popmusik, Rockmusik und wie war so die Arbeit?
Ja, also die wirkliche Zusammenarbeit war relativ kurz und bündig. Wir haben uns einmal kurz getroffen beim Italiener und er hat mir erzählt, worum es in dem Film geht. Der war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fertig und er hat gesagt, er braucht Musik für diesen Songs, weil der Hauptdarsteller in dem Film Musik hört, ja. Und da habe ich mehr oder weniger so ins Blaue rein eben so ein paar Songs abgegeben, ja.
Du hast dann erst den Film gesehen und dann gemerkt, welche Funktion die Musik da hat.
Genau, ja.
Hat's gepasst?
Ich fand schon.
Ich kann mich das an die Stelle offenbar nicht mehr so erinnern. Schon auch schon sehr lange her. In Cannes lief der Film, glaube ich, dann. Ja. Jetzt hast du dir also zwei Filme für uns angesehen. Der erste war ein koreanischer Film und zwar von einem wirklichen Kultregisseur. Also Hong Sang-soo ist ein Großmeister, wird auch außerhalb von Korea sehr verehrt und gern bezeichnet als der koreanische Eric Rohmer. Und da ist auch was dran. Die Leute reden ununterbrochen über die Liebe. Wie bei Rohmer gibt es eigentlich nur ein Thema. Man sitzt am Tisch und man redet. Der Film heißt On the Beach at Night Alone. Und vielleicht können wir mal ganz kurz schildern, Konstantin, wer da mit wem redet. Worüber ist ja klar, über die Liebe.
Genau, ja, also es ist eine junge Schauspielerin, die, das wird relativ schnell klar, eine Beziehung zu einem verheirateten Mann hatte, die wohl gescheitert ist. Es stellt sich dann später heraus, dass der Regisseur war. Und um drüber hinwegzukommen sozusagen, hält sie sich im Ausland auf, in Hamburg nämlich. Und da beginnt der Film. Das ist der erste Akt. Sie ist in Hamburg und versucht darüber hinwegzukommen. Und dann im zweiten Akt kehrt sie zurück. Und die ganze Zeit über redet sie mit Freunden über die Liebe, ja.
Sie trinken unendlich viel. Und zwar dieses Zeug, das heißt, glaube ich, Soju. In koreanischen Filmen spielt das immer mal wieder eine Rolle. Ist was Milchiges. Ich weiß nicht, ob das eine Art Schnaps ist. Offenbar macht es innerhalb kürzester Zeit betrunken und löst die Zunge. Also die sind ja da alle immer wirklich gut dabei zu reden. Wie ging es dir mit diesem vielen Dialogen?
Ja, also wie das ist mit dem Eric Rohmer, das trifft schon relativ gut, das habe ich auch sofort gedacht. Ja, muss man sich drauf einlassen. Ne? Es passiert definitiv nichts eigentlich in dem Film. Es ist alles wirklich nur Dialog und ja genau, dieser Schnaps oder was es ist, aber auch relativ viel Dosenbier am Schluss dann in der zweiten Hälfte. Ja.
Und wie würdest du jetzt trotzdem die Dynamik beschreiben? Ich meine, Sie sitzen da, es ist aber auch nicht langweilig. Man hört Ihnen noch ganz gern zu, man muss halt viel mitlesen, weil wahrscheinlich bei uns niemand jetzt Koreanisch kann.
Naja, es ist schon ein bisschen langweilig. Man muss schon so sagen, also ich habe gedacht, der ist sehr langweilig, aber er ist aber auch sehr seltsam und er ist sehr gut. Also das muss man ja auch erstmal...
Schließt sich bei dir nicht aus, langweilig und sehr gut?
Nee, weil irgendwann in der Mitte war dann so ein kleiner Kunstgriff drin, der den Film irgendwie so ein bisschen umgedreht hat und man die ganze Zeit den Film dann mit anderen Augen gesehen hat. Aber es ist dann nicht so richtig wiedergekommen, sondern man hat einfach nur so kurz so einen Verfremdungseffekt gehabt und dann wurde es daraus irgendwie so ein seltsamer Film. Ne?
Also seltsam, aber ich finde, ein Wort dürfen wir nicht vergessen, extrem lustig. Also es wurde auch sehr viel gelacht heute Morgen beim koreanischen Film. Es ist, wie Sie Hauptdarstellerin, ist eine Legende dort, also eine junge Darstellerin, aber wirklich ein Superstar, Kim Min-hee. Und diese Frau knallt so herrlich durch. Das hat mir schon Spaß gemacht. Die redet ganz normal am Tisch und dann gibt es da plötzlich so Ausbrüche, wo sie ganz unvermittelt anfängt, alle zusammen zu brüllen und dann aber auch wieder zu sagen, ich bin eben immer so. Also ich fand, die hat schon richtig schönes Humorpotenzial. Hast du auch manchmal gelacht?
Ja, absolut. Ja. Also ich finde auch, der ganze Film hat eine gewisse Selbstironie. Ja. Ich habe mir da irgendwie das aufgeschrieben. Da gibt es so ein Zitat, sie redet dann mit diesem Regisseur und sagt, warum machst du so einen persönlichen Film? Das ist doch total langweilig. Da redet man nur über sich selber. Und das ist natürlich, man nimmt da den Kritikern quasi so ein bisschen so den Wind aus den Segeln. Ja. Ja. Und also ich meine, so souverän muss man als Regisseur ja auch erstmal sein. Ne?
Es gibt einen schönen Humor. Es ist, wie ich finde, vielleicht nicht unbedingt der allerstärkste Film dieses Wettbewerbs, aber ich hatte so das Gefühl, gerade morgens mit so einem Film in den Tag zu gehen, mit so einer gewissen Leichtigkeit, ist vielleicht nicht der schlechteste Einstieg gewesen? Oder wie ging es dir so grundsätzlich? War deine Vorbereitung für diesen Tag?
Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr ruhiger und langsamer Einstieg. Das war schon mal gut. Ne? Man wurde nicht direkt überfordert.
Ja. Gab es da eigentlich Musik? Ich weiß, es gab gar kein Ohr. Doch! Schubert!
Großartig. Da hat er mich, das muss ich sagen, da hat er mich auch gleich gehabt. Das ist einer meiner ganz großen Favoriten. Das Adagio aus dem Streichquintett in C. Kam direkt am Anfang und immer wieder. Und da hat er mich auf seiner Seite gehabt quasi.
Das war von morgen auch sehr schön, das ist wohl wahr. Hab zwar keinen Bezug herstellen können von der Stimmung her zum Film selber, aber es ist einfach toll.
Schubert ist immer auch gebrochene Herzen. Ne?
Kommt immer gut. Das war also der erste Eindruck vom ersten Film heute Morgen, also Wettbewerbsfilm On the Beach at Night Alone von Hong Sang-soo mit viel Soju. Wenn jemand von Ihnen weiß, was das wirklich ist, wir nehmen hier auch gerne Informationen entgegen. An der Bar gibt es das Zeug auf jeden Fall nicht. Das brauchen Sie gar nicht erst zu bestellen. Wir reden nachher auch weiter über den zweiten Wettbewerbsfilm. Das war wiederum ein Werk aus Brasilien. Heute also doch Filmländer, die hier nicht alle Tage vertreten sind. Joachim, reden wir nachher drüber. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für den Konstantin Gropper.
Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Zu hören auf Radio 1. Zu sehen auf radio1.de. Der Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann.
Ja, nochmal hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend, ja, schön, danke schön, wie lieb, wie aufmerksam. Wir haben außerdem, neben den eben genannten, Dankeschön, eine ganze Stunde sind wir noch vor Ort, neben den eben genannten sind die Hörer und Hörerinnen des Nordwestradios dabei. Wir sind zu sehen bei Arte im Livestream und bei der Berliner Morgenpost auf dem Portal. Und das gibt mir natürlich das Stichwort für unseren nächsten Gast. Dies ist nämlich der renommierte Filmkritiker, der Filmchef, um das mal so zu sagen, der Berliner Morgenpost, Peter Zander. Lieber Kollege, sehr geschätzt. Hallo, hallo.
Hallo, schönen Abend.
Schön, dass wir uns bei euch verbreiten dürfen, erneut wiederum. Gucken sich das Leute auch vielleicht sogar an? Haben Sie welche schon beschwert? Was ist das für ein Irrsinn da jeden Abend?
Nö, nee. Beschwert hat sich noch keiner.
Gut, das ist schon mal eine Menge wert auf jeden Fall. Wir haben ja schon ziemlich viel Zeit hinter uns. Wie ist es dir bisher so ergangen auf dieser Berlinale? Wir sehen uns ja auch jeden Morgen um 9 da an unserer Ecke und da sehe ich dir auch an, wie es dir bisher so ergangen ist. Aber du müsstest es vielleicht nochmal formulieren.
Ja, es ist ganz witzig. Die Leute sagen immer mit jedem Tag, du siehst immer entspannter aus. In Wirklichkeit ist es natürlich genau das Gegenteil. Meine Gesichtsmuskeln, die hängen schon so tief, da passiert einfach gar nichts mehr. Man ist wirklich, man hat so eine Schwere, so eine Müdigkeit, so eine Trägheit. Und es ist immer wahnsinnig anstrengend, dann morgens um 9 im Kino zu sitzen und sich auf einen Film einzulassen. Und
das wohl war. Vielleicht liegt es auch daran, dass so der ganz große Aufreger, ich meine, es könnte jetzt auch ein richtig ein grottiger Film sein, wo man sich so richtig gerne darüber ärgert, dass sowas vielleicht bisher fehlte?
Unbedingt. Also nichts ist schlimmer als dieser Durchschnitt. Ja. Ne? Man möchte als Kritiker ja immer den ganz tollen Film und den ganz tollen Verriss. Das sind diese Dinger. Und wenn da gar nichts dazwischen ist, dann dieses Mal hat man wirklich das Gefühl, es gibt ganz viele achtbare Filme und auch viele, die zumindest, ja, die wollen was, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz durchhalten, aber so richtig, das Meisterwerk ist nicht da. Es ist nicht wie bei Nader und Simin, wo wir mal alle dachten, wow, das ist es, das ist das Ding, das muss den goldenen Bären kriegen. Das ist in diesem Jahr alles so ein bisschen blau und mau.
Nun haben wir morgen noch einen Tag, also es laufen noch genau zwei Filme. Einen haben wir auch schon vorstellen dürfen, nämlich den Animationsfilm. Gibt es trotzdem neben dem ihm beschriebenen Feld der Lauheit bei dir einen Film, der dann doch herausragt und wo du sagst, das ist der Bär?
Also für mich wäre es Aki Kaurismäki, die andere Seite der Hoffnung. Das ist für mich mit Abstand, also der will was, der hat ein sehr aktuelles Thema, aber er weiß es auf eine sehr, sehr eigene Art zu erziehen, eben ganz anders, als man Flüchtlingsdramen sonst so macht. Und der hat eine wahnsinnige eigene Handschrift. Gut, das ist jetzt Kaurismäki, der hat immer schon diese Handschrift, keine Frage. Aber trotzdem finde ich, das ragt bislang wirklich so raus und ich hoffe sehr, dass er irgendwas kriegt.
Es hat so eine Wärme und Menschlichkeit auch nicht, also sein typischer Kaurismäki-Blick in dem Fall. Ne?
Der Mann hat ein Herz aus Schokolade.
Das muss man einfach so sagen. Wird dir geteilt von Leuten, die den Film gesehen haben. Gucken wir mal, ob er Samstag hier in irgendeiner Form vorbeischaut. Mit welchem Bär noch immer. Wir sind ja auch für Silber dann sehr dankbar. Was habt ihr insgesamt jetzt so gemacht? Das sind doch schon auch sehr umfangreiche Berichterstattungen in der Berliner Morgenpost. Und gleich noch hinten dran, ihr habt ja auch eine eigene Jury, so wie wir ja auch. Bei uns ist es die gesamte Zuschauerschaft des Panoramas, die einen Preis vergeben. Bei euch ist es überschaubarer.
Bei uns ist es überschaubar. Es sind 12 Menschen, die für uns in den Wettbewerb gehen und sich das anschauen. Und morgen dann tatsächlich nach dem letzten Wettbewerbsfilm, gleich danach, haben sie eine halbe Stunde Zeit, um sich zu einigen, wer dann den Publikumspreis kriegen soll. Und das ist unheimlich toll, weil, ich meine, geht dir sicherlich genauso. Das ist jetzt gefühlt meine 25. Berlinale oder so. Da hat man auch so eine gewisse Festivalträgheit oder so. Aber das sind Leute, die zum Teil wirklich das erste Mal auf der Berlinale sind und die haben noch diesen Drive und diesen Elan und ich darf auf die Berlinale, das ist so toll. Da kommt dann auch ganz viel zurück, wo du denkst, ja, so hast du auch mal angefangen, das war ja auch mal ganz, es ist ja auch immer noch, aber wir sind jetzt natürlich auch durch den Beruf irgendwie so, und die sind wirklich ganz begeistert dabei. Jeden Morgen kommen sie mir auf der Treppe entgegen und sagen, es ist so toll und das pusht einen wieder. Also das ist auch wirklich das Adrenalin, das ich zurückgeschenkt bekomme.
Das finde ich ganz wichtig. Das muss man sich immer wieder klar machen, wenn wir sagen, es ist wahnsinnig anstrengend und wir gucken hier so viele Filme. Also erstmal gibt es sowieso viel Schlimmeres. Das Bergwerk einfahren wäre für mich zum Beispiel jetzt ein echt härterer Job. Aber man merkt immer einfach so die Freude der Leute und auch wie die immer Schlange stehen, morgens schon nach Karten anstehen. Also denken wir an die, für die ist es ja da. Es ist ein Publikumsfestival. Jetzt sag uns noch, wie gesagt, was bei euch da jetzt auch noch kommt. Ihr werdet Sonntag schon drin haben, alle Gewinner und dein Abschlusskommentar und sowas?
Ja klar, das muss sein. Die Bären kommen spät und du musst eine Kaltbilanz schreiben und die muss dann...
Kaltbilanz, was heißt das?
Naja, das heißt, man macht erstmal so eine Bilanz für den sogenannten Andruck, das werdet ihr alle nicht verstehen, aber so die Sachen, die halt gleich um 18 Uhr rausgehen, bevor die Bären ja feststehen und danach, wenn wir dann wissen, wer die Bären sind, wollen wir aber zur Hauptform, die bei uns um 22 Uhr in Druck geht, dann natürlich alle Preisträger haben und das ist dann nochmal so ein richtiger Stress zum Schluss.
Den du wahrscheinlich wieder brillant schaffen wirst. Ich finde es auch richtig schön, dass wir noch mal so was Archaisches hier beredet haben, wie so Zeitung entsteht. Ich finde das gut, ich mag Zeitung, ich habe auch gern noch so Papier in der Hand. Dafür arbeitest du unter anderem auch. Peter Zander, der Filmkritiker der Berliner Zeitung, heute bei uns. Wir sind auf dem Portal der Berliner Morgenpost zu sehen und sind dafür auch sehr, sehr dankbar.
Danke, Fritz.
Morgen haben wir nochmal eine Sendung, dann am Samstag natürlich, da fahren wir allerdings schon um 21 Uhr an. Also kommen Sie rechtzeitig hier und sichern Sie sich die besten Plätze, weil wir dann ja traditionell versuchen, möglichst viele Preisträger und Preisträgerinnen hierher zu bekommen. Da schicken wir die sympathischsten Leute, die wir haben. Wir haben viele sympathische Leute, aber wirklich die allernettesten los. Die ziehen sich schick an. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Müsste man auch mal irgendwie drehen, wie die dann immer stehen, wenn die Leute aus der Pressekonferenz rauskommen und dann sagen die zu denen, sie haben hier gerade einen Bären, kommen Sie doch mal vorbei. Da sitzen wahnsinnig viele Leute, freuen sich. Und letztlich ist das ja auch so, nach so einer Preisvergabe, man fällt auch in so ein Loch. Also in dem Augenblick erstmal Riesenjubel und dann hat man den Preis so da. Deshalb kommen die in der Regel ganz gern her und dann ist auch entsprechend Jubel immer da. Also Sie haben es auch schon miterlebt, sehe ich, wie Sie nicken. Also es ist wirklich ein schöner Abend. Also am Samstag schon um 21 Uhr, genau, Dirk kommt auch, manche kenne ich ja schon per Namen, kommen Sie alle her und einen Preisträger kann ich jetzt übrigens schon verkünden. Die ersten kommen ja jetzt schon, so verschiedene Jurys vergeben jetzt ihre Preise. Einen Preis, über den wir uns ganz besonders gefreut haben, weil die Regisseurin auch hier war, weil es ein sehr persönliches Projekt ist. 5 Sterne nämlich. Ein Film von Anne-Kathrin Händel, die erzählt von ihrer sterbenden Freundin, krebskrank, ein Dokumentarfilm, der eigentlich nur von diesen beiden Menschen erzählt. Also diese beiden Freundinnen in einem Hotelzimmer, eben 5-Sterne-Hotel und eine Geschichte vom Abschied nehmen, von Freundschaft, vom Sterben, aber eben auch von der großen Freude einer Sterbenden an den kleinen Dingen des Lebens. Und der hat den renommierten Heiner-Karo-Preis bekommen, benannt nach dem großen Deva-Regisseur. Das ist also der erste Berlinale-Preis, den wir hier so verkünden können. Und ich denke mal, wir werden bei, ja, sie war ja auch bei uns. Wir haben sehr angeregt über diesen durchaus sehr bewegenden Film gesprochen, reden jetzt auch gleich über einen Film, der hat auch Preischancen, denn in der Perspektive gibt's Preise und die werden auch von jungen Leuten vergeben. Das sind ja auch meist Filme von jungen Leuten, also gleich reden wir über die Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Diese Berlinale hat ja viele Reihen, viele Aspekte, viele Blickrichtungen auch und eine ganz besonders wichtige ist auch besonders erfrischend und jung, weil ich glaube, es sind auch nur Erst-, Zweit- und Drittfilme zugelassen, dort in der Perspektive deutsches Kino, da sind auch Österreicher dabei übrigens, also deutschsprachiges Kino, Schweizer können es auch immer wieder schaffen. In diesem Jahr hat es ein Berliner geschafft, mit seinem Film in diese Reihe zu kommen, die eben auch einen eigenen Preis hat. Ich freue mich sehr, dass der Schöpfer da ist von, was für ein toller Titel finde ich für einen Film, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, Julian Radelmeier aus Berlin. Hallo Julian, willkommen.
Hallo, hallo, guten Abend.
Da ich den Film ja nun schon kenne, habe ich natürlich auch das Gefühl, dich sehr gut zu kennen, denn du spielst ja da die Hauptrolle, hast dich selbst besetzt, das ist manchmal auch kostengünstig, hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass das Thema dieses Films, und es ist tatsächlich ein sehr lustiger Film, aber auch ein sehr philosophisches, politisches Werk, es ist ein großes Nachdenken über Visionen, über Hoffnungen, vielleicht über das, was uns noch erwarten könnte. Das dachte, gut, da wollte er sich wahrscheinlich wirklich mit einbringen, weil er eben Teil dieses großen Nachdenkens ist?
Also in erster Linie ging es auch darum, dass ich also einen Filmemacher spiele, der da nicht besonders gut wegkommt. Und da dachte ich, wäre es irgendwie unfair, wenn ich jetzt einen anderen besetzen würde und so tun würde, als wäre ich der gute Filmemacher, der über einen bösen Filmemacher einen Film macht. Und weil sowieso sehr viele Freunde von mir auch mitspielen in dem Film, fühlt es sich relativ zwangsläufig an, dann auch selber den schwarzen Peter mir selbst zuzuschieben.
Genau. Also in diesem Film übrigens auch, was wir vorhin besprochen haben, bei dem koreanischen Film, gibt es quasi immer so eine Art Live-Kommentierung. Und die Kritik im Film ist schon mit drin, also was das für ein doofer Film ist und was hier alles nicht funktioniert. Damit nimmst du den Kritikern erstmal schon den Wind aus den Segeln oder was war der Grund?
Ich glaube, der Film versucht eben, ich habe vorher 2 Filme gemacht, also kürzere Filme, die sozusagen ganz stark irgendwie für das Proletariat in Anführungszeichen Partei ergreifen und ich habe mich dann irgendwie gefragt, was ist eigentlich meine eigene gesellschaftliche Position vielleicht und als derjenige, der solche Filme macht, wer erzählt eigentlich diese Geschichten? Und dann kam in mir der Wunsch auf, so einen Film zu machen, der ein bisschen selbstreflexiver ist, aber ich hoffe, dass es ein Film ist, der sich eben nicht darauf beschränkt. Also ich glaube auch, dass die Filmemacherfigur da zwar zentral ist, aber eigentlich ist das vielleicht, stellt die sich Fragen, die irgendwie jeder sich stellen kann. Ganz primär geht es vielleicht auch um die Frage sowas wie, warum darf ich eigentlich Filme machen und andere Leute müssen Äpfel pflücken?
Ja, da kommen wir auch noch drauf, aber weil du auch gerade zu Recht sagst, ja, muss man sich immer mal wieder fragen, weil du ja gerade sagst, die Filmemacherfigur, es ist auch eine Figur, es ist ja kein Dokumentarfilm, es ist nicht 1:1 ein Selbstporträt von dir, aber er hat schon viel mit dir zu tun, vielleicht kannst du uns den mal vorstellen, auch seine Lebenssituation, das ist eine tiefe Krise, kann man ja so sagen. Ne?
Genau, also die Figur, die ich spiele, die ich auch so heiße wie ich, um die Verwirrung noch größer zu machen, ist eben ein Filmemacher, von dem wir erfahren, dass er gerade irgendwie auf Harz ist, weil er keine Förderung gerade bekommt. Was ja auch etwas ist, was mir durchaus blühen kann in nächster Zeit. und der dann eben vom Arbeitsamt mehr oder weniger gezwungen wird, auf die Apfelernte zu gehen, was tatsächlich auch scheinbar passieren kann. Der das aber einer anderen Figur, einer Frau verkauft als Rechercheprojekt für einen Spielfilm, und die ist dann ganz begeistert und kommt mit, und die kommen dann auf diese Apfelplantage, die so ein bisschen wie so ein Mikrokosmos der Gesellschaft funktioniert, wo ganz viele verschiedene Figuren auftauchen, die so verschiedene Dinge repräsentieren, und dieser Filmemacher hat so ein relativ großes oder behauptet ein relativ großes linkes politisches Bewusstsein zu haben, scheitert aber dann komplett eigentlich an der Konfrontation mit der mit dieser Realität.
Das ist auch schon ein wichtiger Punkt. Vor allem ist es dann auch wieder doch ganz klug. Also was da diskutiert wird bei der Apfelernte, ist wirklich nicht blöd. Da kommen so Gedanken wie, Kommunismus eigentlich eine tolle Sache. Wir brauchen Kommunismus, habe ich mir auch wirklich gemerkt, aber ohne Kommunisten. Also das ist ja gar nicht so schlecht gedacht, weil das ist auch schiefgegangen mit Kommunisten. Sind das so tatsächlich so Gedanken, die ja auch dann vielleicht beim Drehen euch wirklich durch den Kopf gegangen sind, so nachdenken über, was kann man eigentlich machen? Wie müsste eine neue, eine gerechte Gesellschaft aussehen?
Also der Film hat, glaube ich, da auch jetzt keine ganz klare Antwort darauf, aber ich glaube schon, dass es sozusagen darum ging, sozusagen in dieser kommunistischen Idee irgendwie Aspekte zu finden, die man immer noch irgendwie richtig und interessant findet und über die wieder zu sprechen. Also jetzt nicht irgendwie so einen dogmatischen Marxismus-Leninismus-Unterricht in dem Film zu machen, sondern bestimmte Ideen aufzugreifen, mit denen zu spielen, zu gucken, wie reiben die sich vielleicht an anderen alltäglichen Bedürfnissen, aber was ist daran irgendwie auch richtig? Und ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass in dem Film das dann so ist, dass man vielleicht nicht alle sozusagen ideologischen Phrasen so ernst nehmen muss, aber die Leute, die damit irgendwie eine Hoffnung auf ein besseres Leben verbinden, dass man die irgendwie ernst nehmen kann.
Absolut. Also wenn es eine Antwort gäbe, würde ich dich sofort wählen. Also das wäre genau das Programm, nach dem wir alle irgendwie suchen. Jetzt gibt es eben auch wiederum, neben diesem sehr ernsthaften Nachdenken, immer wieder so komische Brechungen. Also dass man dann eben, und das ist glaube ich auch durchaus ein Teil des Selbstporträts, als Intellektueller zwar natürlich wahnsinnig gern mit diesen Apfelpflückern sich gut verstehen würde, das sind ja die Arbeiter, das sind die Leute, für die man eigentlich lebt, für die man kämpfen möchte. Aber natürlich prallt das auch aufeinander und funktioniert nicht. Und oft wird man dann einfach mal verjagt oder die Leute machen sich lustig über dich. Das sind auch Erfahrungen, die man als Intellektueller irgendwie auch verkraften muss.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube sozusagen, was das Problem dieser Figur vielleicht ist, dass der sich theoretisch mit den Leuten so total gut solidarisieren kann. Aber in dem Moment, wo er selber in diese Situation gerät, hofft er eigentlich nur auf die nächste Gelegenheit, irgendwie wieder da rauszukommen und den gesellschaftlichen Aufstieg zu schaffen. Und was ich vorhin meinte, also das ist jetzt keine Figur, die eben Lust hatte, auch Äpfel zu pflücken und eigentlich das Privileg des Künstlers gerne haben möchte. Und solange er darüber sprechen kann, wie toll das wäre, eine Gesellschaft von Gleichen, dann macht er es. Aber wenn er sozusagen wirklich gleich mit den anderen sein muss, dann hat er doch ein Problem damit.
Unbedingt. Wie waren denn die Dreharbeiten? Das hat auch riesen Spaß gemacht jetzt. Also dieses Debattieren, dann seid ihr auch viel rumgefahren, bis nach Italien, glaube ich. Ne? Also auch so ein linkes Traumland mal war in den 70ern. War wahrscheinlich auch so eine Art gemeinsames Camp-Erlebnis?
Ach total, also ich habe mit sehr vielen Freunden den Film gemacht, also vor und hinter der Kamera, und ich glaube, das ist schon ein zentrales Anliegen, dass man irgendwie Filme vielleicht ein bisschen außerhalb der sonstigen Strukturen macht, eben in einem viel familiären Rahmen, und ich glaube, dass ich da irgendwie in dem, also die Verbindungen, die Leute dann eingehen am Set, sich irgendwie auch vor der Kamera irgendwie abbilden und man irgendwie das Gefühl hat, dass da ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen, die auch ganz unterschiedlich spielen, das sind Schauspieler und Laien gemischt, aber da entsteht für mich dann so eine Art utopische Gemeinschaft, sozusagen beim Dreh, aber auch eben vor der Kamera. Und das ist das, was wir gesucht haben.
Genau, utopische Gemeinschaft, finde ich genau das richtige Stichwort, gerade eben für das Schlussbild dieses Films. Da muss immer an Brecht denken, ändere die Welt. Sie braucht es, aber keiner weiß so richtig, das sage ich jetzt und ihr sagt es ja auch im Film, wie und was man da ändern sollte. Aber immerhin, man denkt drüber nach und zwar auf eine, wie du völlig zu Recht sagst, sehr undogmatische Weise. In dem Film Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Der bürgerliche Hund ist hier, hat sich selber kritisiert in diesem Film, aber eben auch zugleich diesen sehr vergnüglichen Film gemacht zu sehen. In der Perspektive deutsches Kino. Ganz herzlichen Dank, Julian Rademeier, Dankeschön.
Dankeschön.
Der Film, über den wir jetzt reden wollen, hat zum einen eine ganz große emotionale Kraft. Und ich sage Ihnen, wenn Sie den sehen, das ist auch wirklich großes Kino. Das ist Kino für die große Leinwand. Wenn Sie den sehen, werden Sie zum einen aufgewühlt sein, der wird auch in Deutschland zu sehen sein. Und zum anderen ist es aber ein Film, bei dem ich unheimlich viel gelernt habe, wo ich auch danach sofort angefangen habe, nochmal nachzulesen und zu googeln, zu gucken. Also wie waren die Zusammenhänge? Weil das tatsächlich, ich glaube, für Menschen, die jetzt nicht wahnsinnig gut Bescheid wissen in Norwegen, neue Geschichten sind wichtige Geschichten und sehr bewegende Geschichten. Dieser Film, eben aus Norwegen, läuft im Panorama der Berlinale, ist auf die Shortlist gekommen für den Oscar und ist eben hier noch zu sehen und demnächst im Kino, heißt King's Choice. Ich glaube, der Originaltitel ist ein bisschen anders, ein bisschen eindeutiger, das Nein des Königs, wenn ich das richtig verstehe, also King's Nay. Wir freuen uns sehr, dass der Regisseur dieses Films bei uns ist, Erik Poppe. Hallo, hi, welcome, Erik.
Hallo, hallo, hallo.
Good to have you here. Hat viele Filme auch produziert, auch wichtige Filme, wie zum Beispiel A Somewhat Gentleman mit Stellan Skarsgård, da war der Produzent, also schöne norwegische Filme. Und ich freue mich sehr, dass das ist ein sehr internationaler Cast, weil dieser Film während der Nazi-Zeit spielt, da gibt es also auch viele Deutsche. Es wird auch viel Deutsch gesprochen in diesem Film übrigens. Und schon zum zweiten Mal während dieser Berlinale ein wunderbarer Schauspieler aus Österreich bei uns, nämlich Karl Markowitz. Schön, dass du wieder da bist, Karl. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Schön, dass du da bist. Und die Zeit, in die wir da also zurückkehren, ist eine extrem dramatische Zeit. Vielleicht die dramatischste Zeit ist maybe the most dramatic period in the history of Norway. It's 1940 and the people really expect that the Germans will attack the country. It's dark, it's horrible. And we can really feel, by the way, the atmosphere in that movie. It was really frightening in the beginning. So was it, this was my understanding, so that people were not really prepared for that? They should await that attack, because it's clear, it's Germany. Also am Anfang sieht man ja, wie die Menschen wirklich Angst haben, auch der König Angst hat, die gesamte Familie weiß, und es ist sehr, sehr beklemmt im Film, sehr, wirklich stark inszeniert, diese Angst, und ich dachte mir immer, haben sie es erwartet, wussten sie nicht, dass die Deutschen kommen werden, eben im Zusammenhang des Zweiten Weltkrieges war diese Attacke vielleicht zu erwarten, nach Dänemark, nach Polen.
Well, you have to remember about that the situation was that Norwegians had been fighting against Russians in Finland in 1939. Mm-hmm. We really didn't know what the Bolsheviks were up to. And the days before the 9th of April 1940, when Norway was attacked, the British had been putting mines in the fjords, and Norway was a neutral country. Mm-hmm. And then we had Germany. So to be honest, what we discovered by doing the research is that people really didn't know when the signals came that there was a fleet coming up. We heard that there was a lot of German ships coming up. But who were the attackers? It could be British, it could be the Bolsheviks, the Russians, or it could be the Germans.
Also die Situation war ja sehr verfahren zu dieser Zeit. Zum einen hatte Norwegen eben vorher gekämpft in Finnland gegen die Russen. Da wusste man also nicht, wie werden sich jetzt die Russen verhalten. Und zum anderen hatten eben in dieser Phase die Briten ja die Fjorde vermint. Also man merkte jetzt also plötzlich, da kommen Schiffe, aber man wusste einfach nicht genau, wer ist es. Sind es die Briten, sind es die Russen oder sind es eben die Deutschen? Es war eine ganz unklare Situation. Und in dieser dramatischen Situation erzählst du ihm vom König, wie sich der König damals verhalten hat. Und auch das ist für mich völlig neu. Er war ein demokratisch gewählter König. Er ist aus Dänemark gekommen, 1905, also vielleicht sogar der einzige demokratisch legitimierte King. Du verstehst ein bisschen Deutsch, ne? This is really surprising to learn from me the one fact that he was really elected. He was in a way a democratic elected king.
That man, King Haakon, he was actually a prince from Denmark, and Norway had just got their freedom from Sweden. And the people were almost in panic. They thought that what we need now is a king, because if we get a king, the Swedes will not get, you know, change their mind and take us back again. Mm-hmm. So who could be our king? Yeah. Norway was the oldest kingdom in the world. I mean, sort of the kings were invented there 2,000 years ago, but now we needed a king again. Mm-hmm. And they looked all over and they figured out that the little brother of the Danish prince, he could be our king. Let's ask him. And that man, clever guy, he said, I will be your king if the people want me to be your king. Yeah. But then I'd like you to have an election, and if you are electing me, then I will accept it, and then I will be a king serving your country. I will protect this country as the people are on top running this country. The parliament, you guys asking me now, will be over me, and I will be your old servant doing everything for Norway.
Und so hat er sich übrigens dann auch verhalten. Also das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Es gab ja diese Vereinigung oder dieses gemeinsame Land eben Schweden und Norwegen, und erst 1905 kam die Unabhängigkeit, und da hat man sich überlegt, es wäre gut, wenn wir eben für dieses neue Land einen König hätten. Hat sich umgesehen, hat den Bruder gefunden des dänischen Prinzen, gesagt, der wäre doch gut, und der hat gesagt, ich mache den Job, aber nur, wenn es demokratisch legitimiert ist. Ich will wissen, dass die Leute mich wirklich wollen. Also deshalb wollte er diese Wahl unbedingt, und diese Wahl hat er dann angenommen, um eben dann sozusagen für dieses neue Land, dieses neu entstandene Land da zu sein. Das war er auch. aufgebaut. Das sieht man im Film auch, dass er ein sehr bürgerlicher König auch war, dass er sehr für die Menschen da war und dass er eine große Hingabe für das Volk hatte. Das frage ich dich, Karl, du spielst in dem Film ja als Österreicher einen deutschen Gesandten. Das ist ähnlich wie ein Botschafter, nicht so ganz direkt, der in dieser dramatischen Zeit versucht zu vermitteln. Ganz offen, wie waren die Vorgänge für dich? War da irgendwas vertraut, auch in dieser dramatischen Verwicklung dieser ja wenigen Tage?
Nein, ich kannte von der Geschichte nahezu überhaupt nichts, war mir überhaupt nicht gegenwärtig. Ich fand also erstens mal die historischen Abläufe wahnsinnig spannend, aber dann ganz speziell auf meine Figur bezogen, den Charakter dieses Kurt Breuer, des deutschen Gesandten zu der Zeit, unglaublich spannend, weil wahnsinnig ambivalent. Der war davor in der deutschen Botschaft in Paris, hat sich versetzen lassen nach Oslo, weil er geahnt hat, dass nach der Invasion von Polen und der Besetzung von Frankreich, dass das nicht aufhört mit dem Appetit von Hitler, ja, und dass das Ganze ihm zu heiß geworden, noch dazu, wo seine um einiges jüngere Frau gerade schwanger war, und er wollte, dass sein zukünftiges Kind in einem Land aufwächst, wo es halbwegs sicher und friedlich war. Und er hat diesen gesamten Posten angenommen und kam dann erst recht wieder genau in diese unglaubliche Zwickmühle, aus der sich niemand entziehen konnte, der irgendwie Teil dieses Systems war.
Und du spielst das wirklich ganz überzeugend, finde ich, diese Zerrissenheit von ihm, dass er eigentlich, natürlich ist er Teil dieses Systems, wenn der Führer anruft, dann steht er stramm, aber er versucht ihm auch vielleicht wirklich noch etwas zu retten, auch vielleicht für die Menschen. Also es ist schon auch ein sehr ambivalentes Porträt, das da gezeichnet wird.
Ja, das ist ja auch diese Tragik dieser Figur, dass ein Mensch glaubt, dass man auf der falschen Seite das Richtige machen kann und erst sehr spät bemerkt, dass das einfach nicht geht. Du kannst auf der falschen Seite immer nur das Falsche machen. So gut du es auch meinst, so richtig du es auch machst, mit der größten Überzeugung und deines Gewissens. Aber wenn du auf der falschen Seite stehst, dann bist du dort. Du kommst nicht mehr auf die richtige rüber.
Ja, nun kommt ja also die Nazi-Armee tatsächlich nach Norwegen. Wir sehen das auch, und das sind auch großartig inszenierte große Szenen. Also da sterben Menschen, es wird bombardiert, es gibt Schlachten quasi, kleine Schlachten. Aber wir haben noch nicht beschrieben, Erik, was denn nun eigentlich die Entscheidung des Königs ist. Was ist seine Choice? Er hat eine Entscheidung und die ist unheimlich schwer. Und das wird, müssen wir endlich mal sagen, von Jesper Christensen also extrem eindrucksvoll gespielt. Nicht? Er gibt dieser Figur eine solche Würde, eine solche Wucht und gleichzeitig sowas ganz menschlich Normales. Aber was ist denn nun eigentlich die Entscheidung? What is the decision? His choice.
What, the king's choice? Mm-hmm. He are in a position where, you know, as the attack comes in the early morning of 9th of April, everything collapses. The government, the prime minister doesn't want to be a prime minister anymore. The whole parliament system collapses. And he suddenly, as a king, you know, if you know anything about the king is not a president. The king is just like a ceremonial figure, but he is also the one to look for the constitution, that, you know, thing works. But then he has to go in and sort of push the government to take a decision. And his choice is whether to allow Vidkun Quisling, who makes a coup, accept that he's doing it and avoid sort of a battle war, or say that for the people, they would never accept Quisling as the prime minister, so we just have to declare war and say no to that. But I can't do that. You guys, the government, you have to do that. So he's saying to the government in the very end, I'll accept what you do, but if you don't, also if you accept this Quisling, if you say yes to the Germans, I will abdicate. And that's sort of, you know, what he does. So in a smart way, without taking the political power, he's pushing them to that.
And this is a really great thing that he did. Habe ich noch vergessen zu übersetzen, er hat vorhin gesagt, Norwegen hat die älteste Monarchie überhaupt der Menschheitsgeschichte, nicht? Also eine lange, lange Tradition. Und die schwierige Situation, vor der ihm dieser König steht, ist ja hier in diesem Augenblick, er muss tatsächlich eine Entscheidung fällen. Er betont auch nochmal, Erik, dass es nicht so ein Präsident ist. Er steht wirklich über den Dingen, soll natürlich gucken, dass die Verfassung eingehalten wird. Aber jetzt durch die politischen rasanten Entwicklungen ist er quasi doch gezwungen, politischer zu werden. Er muss also irgendwie schon die Regierung in eine bestimmte Richtung bringen. Er übernimmt ja auch diese politische Verantwortung, hat eigentlich diese zwei Möglichkeiten nur. Zum einen hat er eben dieser Quisling, dieser Kollaborateur, dieser Nazi, muss man ihn ja wirklich nennen, der auch hingerichtet wurde nach dem Krieg, einen Staatsstreich die Regierung übernommen. Und jetzt könnte der König sagen, okay, wir unterwerfen uns ihm und damit eigentlich auch den Deutschen. Oder wir tun es eben nicht, wir akzeptieren es nicht. Dann werden wir Krieg führen, müssen Krieg führen gegen die Nazis. Und er sagt auch nicht selber, was man tun soll. Das kann er ja auch gar nicht als der König. Aber er sagt, wenn ihr euch unterwerft, werde ich zurücktreten. Also es ist sozusagen schon eine Entscheidung, die eine große politische Wucht hat. Und ich wüsste gern von dir, Karl, wenn man den Film so sieht, wenn man sieht, wie die Leute dort agieren, und man versteht es wirklich sehr gut. Das klingt vielleicht jetzt alles sehr kompliziert, aber man versteht wirklich sehr, sehr gut, was da abläuft. Was ging dir so durch den Kopf, als du diese Vorgänge gesehen hast, die ja schicksalhaft sind für Norwegen, auch für das heutige Norwegen, glaube ich übrigens?
Also ich habe das auch an den Reaktionen der Zuschauer heute gemerkt, dass die das durchaus als einen absoluten Beitrag zu unserer Gegenwart empfunden haben. Und dass diese Geschichte eine Art Gegenmodell zu dem ist, was wir heute in der Gegenwart rundherum auf der Welt, nicht nur in Amerika, vorfinden. Und weil Sie gerade vorhin, oder weil Erik erzählt hat, da war ein Mann, ein König, der gesagt hat, ich möchte gerne euer König sein, aber ich will, dass ihr darüber abstimmt, ob ich euer König sein soll. Und heute finden wir mehr und mehr Staatsmänner, die sagen, ich will, dass ihr darüber abstimmt, dass wir überhaupt nicht mehr wählen und überhaupt nicht mehr abstimmen und ich eigentlich immer da bin, ohne dass ihr das wollt. Und insofern spiegelt das schon sehr gut etwas wider, was verloren zu gehen scheint und was aber existenziell wichtig ist für Freiheit und Demokratie, nämlich Menschen mit Charakter, Menschen mit Haltung und Menschen, die bereit sind, für ihre Haltung auch notfalls zu sterben oder einzustehen zumindest.
Und in diesem Film gibt es noch viele andere tolle Schauspieler. Katharina Schüttler ist als seine Frau da zu sehen. Dann sehen wir zum Beispiel Anders Basmo Christiansen. Den haben Sie vielleicht gesehen in Welcome to Norway, in dieser wunderschönen Flüchtlingskomödie. Ein ganz großartiger Schauspieler, der also den Prinzen spielt und der natürlich mit jugendlichem Ungestüm den Vater auch mal dazu drängen will, nur tu was. Und deshalb auch am Schluss nochmal die Frage, Erik, an dich, was eben der Film für dich ausmacht. Also ich hatte so das Gefühl, es ist durchaus auch eine Verehrung, eine Hommage für diesen König. Der kehrte 1945 zurück und war sowas wie ein Geschenk für die Demokratie in Norwegen. Also in Norwegen, ich denke mal, he was like a gift for the democracy in Norway. You can understand that in the movie. When he came back in 1945, it was easier with a king like that to start again a new period of democracy.
Well, important to remember that what people remember King Håkon for when the day he died in the 1957 is he was voted as one of the most significant sort of supporter fighters for democracy. But he was also the one on the first day after the war, when the war was over, he expressed obviously, let's let the international court do what they do, but we need to open up for our German friends, because the only way to avoid this is to start together now and rebuild our relationship. So he was a strong supporter for Germany from the first day in May 1945, as he was a supporter for so different groups. Mm-hmm. So once again, when he died in 1957, together with Winston Churchill and another third person, he was sort of voted as the strongest voices for standing up for democracy. And also, of course, so it was important to show that. But I would like to see that the relevance, why tell another story from the Second World War? What can we learn by that today? Because it's a story about an interesting German character who was fighting as much for keeping the freedom, but it's also about a leader in a time where we see leaders surrounding us, taking power for their own need, for their own personal interest. While here you see a man risking not only his own life, but his whole family life for standing up for democracy and what's best for the people.
Also nochmal die Beschreibung dieses Mannes, der ist 1957 gestorben und wurde dann im Gewehr zusammen mit Churchill zu einem der größten Unterstützer der Demokratie und der Freiheit. Also das war die Position, die er in der Geschichte ihm eingenommen hat. Und er war übrigens am ersten Tag an, also als er zurückkehrte, 1945 immer für die Versöhnung mit Deutschland. Er hat gesagt, wir müssen mit unseren deutschen Freunden zusammenarbeiten. Also vom ersten Tag an hat er wirklich versucht, dort auch ein europäisches Netz mit aufzubauen. Also das war ihm unendlich wichtig, das eben als Friedenstat einzusetzen. Und er betont ihm auch nochmal, warum erzählt man jetzt nochmal so eine Geschichte? Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg gibt ja schon so viele. Aber gerade wenn wir heute das korrespondiert mit dem, was Karl gesagt hat, uns anschauen, was für politische Führer es gibt, die also nur an sich selbst denken, die nur einen eigenen Vorteil eigentlich wollen, dann ist es wichtig, an so jemanden zu erinnern, der eben für sein Volk da war, der sogar sein eigenes Wohl und das Wohl seiner Familie, das sieht man im Film auch, wie dramatisch das übrigens war, tatsächlich die Flucht in der Familie, das alles mit eingesetzt hat, um für seine Überzeugungen einzustehen. All das kann man sehen in diesem Film. Es ist ein Fest der Schauspielkunst auch, aber es ist gleichzeitig extrem spannend und man lernt eben, wie gesagt, wahnsinnig viel über diese dramatische Zeit und über einen aufrechten König. King's Choice, ist der German Release?
Yet? Yes, there will be a German release.
You know when?
Not quite sure. And maybe on cinemas, maybe directly on digital platforms, but yeah. It will be.
Also wir werden diesen Film sehen und ich denke mal, der ist auch extrem notwendig. Der Film King's Choice, unter anderem mit Karl Markowitsch, ein Film von Erik Poppe, bei dem ich mich herzlich bedanke. Thank you so much, Brzovic. Thank you. Wunderschöne und wie auch klösterliche, sakrale Klänge, großer Chor, ganz wunderbar produziert, klingt fantastisch und ist Musik von unserem heutigen Gastkritiker, der jetzt hier nochmal endlich zum Zuge kommt, nämlich Konstantin Gropper hat diese wunderschöne Musik geschrieben. Deshalb bekannt ist er als Get Well Soon. Danke dir für deine Geduld, dass du das mitgebracht hast. Und das ist für einen Film, der auch noch zu sehen sein wird.
Genau, der läuft morgen bei diesem Lola at Berlinale. Einsamkeit und Sex und Mitleid. Ist letzte Woche fertig oder diese Woche fertig geworden gerade erst. Also ich bin letzte Woche noch im Mischkino gesessen und freue mich, den jetzt morgen auf der großen Leinwand zu sehen. Mal.
Ist das jetzt dein erster richtiger Score? Müsst du so? Ne?
Nein, nee. Das ist, glaube ich, der vierte, fünfte.
Was hast du vorher gemacht, Jusan?
Ich hatte Detlef Book, Same Same But Different, hatte ich den Score gemacht. Dann habe ich für eine französische Fernsehserie einen Score gemacht und Film ja gar nicht mehr. Das ist schon länger her tatsächlich. Ja, das ist jetzt seit längerem Jahr wieder ein Score. Ja.
Und dieses aufwendig klingende, auch mit dem Chor versehene Musikstück, wie wann korrespondiert das mit dem Filmtitel Einsamkeit und Sex und Mitleid?
Also es ist ein Episodenfilm und die Idee war, einen vielstimmigen, polyphonen Film zu machen und dann sollte die Musik eben auch so sein. Ja, es ist tatsächlich, der ganze Film ist Chormusik. Ja.
Wahnsinn. War das schwer, sowas durchzusetzen? Das ist schon eine ziemlich radikale Entscheidung. Also war das, A Cappella ist es ja nicht, da gab es schon irgendwie noch so ein bisschen drunter irgendwas, ne? So elektronisch oder?
Ja, so ein bisschen was kommt dann schon noch mit dazu, aber das war grundsätzlich von vornherein auch die Idee vom Regisseur und mir und da wurde uns nicht reingeredet tatsächlich. Aber es ist sehr außergewöhnlich, aber das wollte ich schon lange mal machen eigentlich. Ja.
Erzeugt eine besondere Stimmung. Wie arbeitest du dann ganz klassisch? Du bekommst den fertigen Film oder arbeitest du schon beim Schnitt mit?
Ich habe also bei dem Film sogar schon vor dem Dreh angefangen mit der Musik, weil tatsächlich im Film auch gesungen wird, das will ich mir nicht zu viel verraten, aber das ist war dann wichtig, dass dann auch schon Musik da ist für den Dreh.
Gibt immer so diese eigentlich idiotische Ansicht, dass man sagt, Filmmusik ist dann gut, wenn man sie nicht hört. Und ich weiß nicht, welcher große Filmkomponist, ich habe das leider vergessen, aber einen hat man gesagt, wenn man sie nicht hört, braucht man sie auch nicht. Was meinst du? Also soll sie wahrzunehmen sein?
Also ich bin ja Fan von großer Filmmusik und den großen Melodien. So, das ist tatsächlich so ein bisschen ausgestorben. Ich habe ja heute jetzt auch zwei Filme gesehen, die eigentlich gar keine Originalmusik haben, sondern eben nur, wie man so schön Source-Musik sagt. Aber ich mag das schon, so die großen Melodien, die man dann vielleicht auch irgendwie so als Ohrwurm noch mitnimmt. Ne? So, das mag ich schon, wenn Musik sich auch ein bisschen aufdrängt. Also ich weiß nicht, so irgendwie Paul Thomas Anderson, der nimmt Musik ja so wichtig als Element im Film. Sowas finde ich dann eher beeindruckend. Also so nur so ornamentales Geklimper, das ist nicht so meins.
Source-Musik meinst du, also Musik, die quasi im Bild erzeugt wird?
Das auch oder halt keine Originalmusik, einfach jetzt Schubert zum Beispiel. Ja.
Schubert haben die ja nicht gespielt, aber es wurde eingespielt. Damit sind wir auch bei dem zweiten Wettbewerbsfilm des Tages, Joaquim aus Brasilien. Ist ein Film von Marcello Gomes, der uns morgen ja auch besuchen wird. Bin ich auch sehr gespannt darauf, was er uns erzählt. Denn soweit ich weiß, war auch neu für mich, ist dieser Mann, also dieser Joaquim, so etwas wie ein Nationalheld in Brasilien mit einer wirklich sehr widersprüchlichen, auch sehr bewegten Geschichte.
Ja, genau. Ich bin da auch direkt mal auf Wikipedia. Ich wusste das auch nicht. Ich kenne mich mit der brasilianischen Geschichte ehrlich gesagt nicht so gut aus. Aber der Tiradentes habe ich nachgelesen. Heißt der Zähnezieher. Das sieht man ja auch im Film, dass er da den Leuten ständig Zähne zieht, weil er als Einziger sich damit auskennt. Aber ja, das ist einer der Nationalhelden, also Revoluzzer sozusagen. Ne? Der war in so einer Dissidentengruppe, die sich gegen diese Kolonialherrschaft aufgelehnt haben. Aber der Film endet quasi damit, dass er sich eben dieser Gruppe anschließt und zum Revoluzzer wird. Ne? Also das ist jetzt, und das war auch so ein bisschen mein Problem mit dem Film, die Episode, die dieser Film erzählt, ist relativ unspektakulär, muss ich leider sagen.
Wir können schon sagen, der Anfang ist spektakulär. Da sieht man nämlich seinen Kopf. Er ist geköpft worden, gevierteilt worden. Der Kopf ist da irgendwie aufgespießt vor so einer Kapelle und er spricht zu uns und sagt, also ich bin, was du gerade gesagt hast, der Revolutionär und habe das getan, wurde dann hingerichtet. Da ist man schon sehr neugierig und du hast völlig recht. Das, was dann geschehen ist, erfährt man nicht. Aber ich fand, was man erfährt, ist schon auch interessant, weil es ist sozusagen eine Momentaufnahme so des 18. Jahrhunderts in Brasilien, wo offenbar auch so ein extremes Gemisch entstand von Kulturen. Also das fand ich schon interessant.
Ja, natürlich. Also das, die Szenerie und auch diese Mischung an Leuten, so Söldner und irgendwelche Leute, die offensichtlich dahin geflohen sind, um das nochmal zu probieren, so Fremdenlegionmäßig, das ist natürlich schon sehr interessant. Aber ich weiß es nicht, also wahrscheinlich ging es ja in dem Film schon darum zu erzählen, wie aus ihm ein Revolutionär wurde. Also richtig schlau daraus bin ich nicht geworden. Das ist so eine, also es geht ja darum, sie ziehen los, um Gold zu suchen und finden keins. Im Prinzip ist das zwei Drittel des Films, suchen sie vergeblich nach Gold. Das ist, ja, also die Fallhöhe ist auch so hoch nach diesem großen Einstieg mit diesem Kopf und dieser Vierteilung. Und der Film tritt ja an, wirklich, finde ich, so als Abenteuerfilm. Aber immer so kurz bevor was passiert, passiert dann doch nichts. Da gibt's mal Piranhas, mal Leoparden, aber irgendwie gefressen wird doch keiner.
Stimmt. Aber man hört ihn, der schreit rum, der Leopard. Ich verteidige den Film trotzdem nochmal, weil ich fand zum Beispiel diese Hinweise eben auf diese Mischung. Also wir haben die Söldner, sagst du völlig zu Recht, es sind also auch die Kolonialherren, wenn man so will, nicht aus Portugal. Dann gibt's aber auch noch die indigenen Völker, also die Leute, die da sind, die ja auch mit ausgebeutet werden. Und natürlich die Sklaven, die Schwarzen aus Afrika. Und da hat er eine Freundin, die immer Blackie nennt. Und diese Figur, furchtbar natürlich, und diese Figur hat eine so tolle Entwicklung und steht plötzlich als eine würdevolle Frau vor ihm und sagt ihren Namen, sag meinen Namen. Also ich fand, das waren schon Augenblicke, da lief es mir kalt den Rücken runter.
Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall, fand ich auch die interessanteste Figur. Ja. Ich hatte also wirklich auch mit der Hauptfigur so meine Probleme, den als Helden anzunehmen. Ja. Ich habe mich da irgendwie, der war mir nicht sympathisch von vornherein irgendwie. Das war mit Sicherheit auch Absicht, dass er, also jetzt wahrscheinlich nicht demontieren, würde ich jetzt nicht sagen, aber den schon als ambivalent darzustellen, auch was die Beziehung zu dieser Frau angeht, das ist ja schon sehr körperlich fixiert, sage ich mal. Das ist jetzt eine große Romanze, ist es nicht. Aber irgendwie
diese Ausbeutung auch, sexuelle Ausbeutung, sie ist Sklavin.
Ja, er ist da ja auch nicht besser als die Leute, von denen er sie ja dann freikaufen will eigentlich. Ja.
Und musikalisch noch, es gibt eine ganz faszinierende Stelle in diesem Film, das wäre ja Source-Musik, nämlich da singt also ein Vertreter dieser indigenen Völker, so ein Native-Mensch, ein wunderschönes indianisches Lied und dann steigt ja ein Sklave ein und klopft den Rhythmus und singt ein Lied aus seiner Heimat. Also vielleicht fand es ein bisschen zu platt, ich habe so darüber nachgedacht, mich hat es eigentlich sehr berührt, man weiß schon, was sie uns damit erzählen wollen.
Ne, ich fand das eine schöne Szene. Mich hat sowieso die ganze Szenerie immer so ein bisschen an Herzog erinnert, ne? So an Cobra Verde und Fitzcarraldo oder so. Und da gibt's ja auch immer diese Szenen mit dieser Source-Musik so und das fand ich irgendwie so ganz schön. Damit konnte ich schon was anfangen. Ja.
Aber so insgesamt mit dem Film, das war jetzt nicht so dein Hit. Du fandst ihn heute Morgen offenbar doch interessanter. Den koreanischen.
Ja, genau. Also, weil, wenn man da in einen Film geht und dann ist es irgendwie der koreanische Romer, dann erwarte ich auch kein Nervenkitzel. Ne? So, aber wenn jetzt irgendwie da so ein Abenteuerfilm, da will ich dann auch irgendwie jetzt, also es muss jetzt niemand gefressen werden, aber so ein bisschen was passieren könnte schon.
Das ist alles vorher passiert, hast völlig recht. Oder im Off, also auch eine Erzählweise zum Beispiel zu sagen, der Kopf ist eben schon ab, aber er spricht ja immerhin noch. Konstantin, was passiert mit dir jetzt weiter? Also du hast diesen Score jetzt geschrieben, gibt es ein neues Album, das heißt, das aktuelle Album ist ja seit einem Jahr erst draußen, also ist immer noch relativ frisch.
Genau, ja, also aber das ist so ein bisschen das, was ansteht, ja. Ich mache mich mal an die Arbeit beim nächsten Album, ja.
Okay. Dann wollen wir dich nicht länger abhalten. Heute hast du uns einen ganzen Tag geschenkt und dafür ganz herzlichen Dank. Unser Gastkritiker war heute Get Well Soon, Konstantin Gropper. Dankeschön.
Danke auch.
Ja, und das war's auch schon für heute jedenfalls. Morgen hören wir uns ja dann noch wieder, sehen uns vielleicht auch wieder. Ab 22 Uhr sind wir wieder hier. Morgen also nochmal so eine ganz reguläre Sendung, auch wieder mit irren Gästen. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Zum Beispiel Karin Peter Netzer hat ja hier vor 2-3 Jahren den Goldenen Bären gewonnen. Genau, für Mutter und Sohn. Und hat jetzt einen neuen Film. Das ist dann der letzte Film, der noch im Wettbewerb läuft. Also mal sehen, ob er wieder Glück hat. Dann habe ich ja schon gesagt, Marcello Gomes, also der Regisseur von Joaquin, wird kommen. Dann eine wunderbare Schauspielerin. Und heute entschuldigen wir uns etwas. Wir hatten heute überhaupt keine Quote, es waren nur Männer hier am Mikrofon. Das hat sich so ergeben, ja, es ist Ihnen aufgefallen, weiß ich. Morgen haben wir Eileen Tetzel hier, also Kommissarin in Dortmund, wunderbare, herzerfrischende Schauspielerin, außerdem in der Jury für Amnesty International, also die wird morgen hier sein. Und als Gastkritiker auch ein wunderbarer Schauspieler, den Sie in vielen, vielen Rollen gesehen haben, auch in vielen Tatorten, übrigens meistens auf der Täterseite. Tim Safey wird morgen bei uns sein, also das wird sicherlich ein sehr unterhaltsamer, schöner Abend. Beginnt um 22 Uhr, Ihnen erstmal gute Nacht, schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.